Ich merke, dass am Markt gibt es, sage ich mal, drei Fraktionen. Die ersten haben Angst vor künstlicher Intelligenz. Die zweiten sind Befürworter der künstlichen Intelligenz. Und die dritten sind agnostisch, wobei die Verteilung meistens nicht Drittel, Drittel, Drittel ist, sondern eher, würde ich sagen, 40, 40, 20. Also 20 agnostisch, 40 dafür, 40 dagegen. Letztlich werden wir diesen Trend nicht mehr aufhalten können. Das heißt, jeder und jeder von uns, jeder Job, jede Industrie wird von künstlicher Intelligenz früher oder später betroffen sein. Und je früher man sich mit der Materie auseinandersetzt, desto besser.
LinkedIn weiß, was unsere Interessen sind, Google weiß, was uns beschäftigt, Spotify weiß, wie wir uns fühlen. Das wissen die Unternehmen, denn sie haben jede Menge Daten. Doch was hat eigentlich Stoizismus mit Daten zu tun? Beim Stoizismus geht es im Endeffekt um vier Kerntugenden, wie Mut, Gerechtigkeit, Weisheit und Mäßigung. Und überträgt man diese Tugenden auf die Welt der Daten, bedeutet das, neue Wege zu beschreiten und trotzdem die Balance zu bewahren und sich nicht von seinen Emotionen leiten zu lassen. Und wie der stoische Weg der Datenanalyse aussieht, das weiß Mario Tuta. Als Datenwissenschaftler und Gründer von Stoic Analytics hilft Mario Unternehmen, Daten nicht nur zu verstehen, sondern auch Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Und wenn es nach Mario geht, sind Daten der Nährboden, um etwas Neues entstehen lassen zu können. Und ich spreche mit Mario über die falsche Metapher rund um Daten, das Leben als datengetriebener Imker, Herausforderungen im Marketing und vieles mehr. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Mario Tuta. Was war zuerst in deinem Leben, Mario? Das Thema Daten oder die Stoiker?
Die Daten begleiten mich eigentlich schon seit der Schule. Ja, also Mathematik war ein Fach, das mich sehr interessiert hat. Also mit allerdings damals noch nicht Big Data, sondern wahrscheinlich eher Small Data. Aber die Daten begleiten mich, also Daten, Mathematik, Mathematik und Statistik, das begleitet mich schon seit der Schule. Und die Stoiker, die sind erst 2000, jetzt muss ich überlegen, 2006 zu mir gekommen, als ich auf einem europäischen Weitwanderweg unterwegs war. Ich wollte ein bisschen zu meinen kroatischen Wurzeln finden und bin den kroatischen Weitwanderweg bis Pag gegangen. Und da habe ich die Briefe an Lucilius vom Seneca für mich entdeckt und habe die während der Reise quasi gelesen oder während der Wanderschaft gelesen. Und seit dort bin ich auch bei den Stoikern zu Hause.
Was war so die größte Erkenntnis, was du von den Stoikern lernen hast können und dürfen? Und welche Fragen haben die auch die Stoiker beantwortet?
Ich glaube, was man am besten in die Realität oder in das Jetzt, also erstens mal die Briefe von Lucilius, wenn man die heute liest, dann kann man sie quasi eins zu eins in die Jetztzeit übersetzen. Das Einzige, was man vielleicht austauschen muss, sind manche römische Vornamen, aber sonst kann man die quasi eins zu eins verwenden. Und die wichtigste Erkenntnis für mich war, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die man tatsächlich beeinflussen kann. Und alle Dinge, die man nicht beeinflussen kann, die sollte man besser neben sich lassen. Und das ist auch ein sehr gutes Lebensmotto. Das kann man nicht nur beruflich, sondern auch privat anwenden. Und das hat mir schon in sehr vielen Situationen im Leben weitergeholfen. Und sonst sind die Stoiker ja so quasi, für mich ist es so eine Art Betriebssystem für stressige Zeiten. Also die Stoiker besinnen sich immer wieder auf das, was man faktisch hat. Also zum Beispiel ein Dach über dem Kopf, gutes Essen, Kleidung, und versuchen sich das in Erinnerung zu rufen, dass man das auch zu schätzen weiß. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Mindset, wenn man das damit durchs Leben geht.
Wie hilft die stoische Philosophie bei der Datenanalyse? Wie schafft man da diese Verbindung?
Also das Mindset ist ja oft in der Praxis, dass man vor allem jetzt, in letzter Zeit, wenn jetzt die negativen Meldungen durch die Nachrichten kreisen, also wir haben Krieg in Europa, wir haben sehr unstabile Verhältnisse im Moment, und die Stoiker versuchen da ein bisschen der Fels in der Brandung zu sein, und das kann man natürlich genauso aufs Business umlegen. Das heißt, als Geschäftsführer oder Manager muss ich jetzt nicht gleich die Nerven hinschmeißen, wenn irgendwas Unerwartetes passiert, sondern ich kann mich auch da auf die stoische Philosophie berufen und quasi das Ganze mal gelassen betrachten und analytisch betrachten und dann meine Rückschlüsse ziehen. Im Bereich der Datenanalyse dann halt datengetrieben. Das heißt, es sind keine Bauchentscheidungen mehr, sondern es sind datengetriebene Entscheidungen. Und da ist halt gut, je mehr ich Daten habe im Unternehmen, sei es jetzt interne oder externe Daten, desto besser kann ich dann Entscheidungen treffen oder mich meine Entscheidungen von Daten beeinflussen lassen. Und da kann man sehr schönen Konnex ziehen. Und ich habe immer das Sprichwort, Daten erzählen Geschichten. Also wenn wir in die Daten reinschauen, wir meistens erzählen die Daten eine sehr eigene Geschichte. Und da sind wir auch wieder bei den Stoikern. Die erzählen auch Geschichten, um Analogien an den Empfänger zu transferieren quasi.
Wie hat sich eigentlich dein Tätigkeitsfeld über die letzten Jahre entwickelt? Weil es gibt wahrscheinlich immer mehr Daten, nehme ich an. Es gibt ja wahrscheinlich verschiedene Bereiche von Daten, die was halt einfach dazugekommen sind. Wie hat sich das jetzt für die letzten Jahre entwickelt?
Also grundsätzlich, wenn man sich den Markt anschaut, die Daten entwickeln, also das Datenvolumen entwickelt sich exponentiell. Das heißt, wir haben keine lineare Entwicklung, sondern exponentielle Entwicklung. Der Grund liegt darin, dass wir natürlich, jeder von uns verschiedene Endgeräte verwendet. Also jeder von uns hat ein neues Handy mit höherer Auflösung. Es kann Fotos machen, ich kann Videos machen. Dann ist alles auf Social Media teilen. Also jeder Moment, der auf Social Media geteilt wird, produziert Daten. Und inzwischen haben wir es auch so, dass quasi Maschinen zu Maschinen kommunizieren. Also es ist nicht mal der Mensch allein, der Daten generiert, sondern wir haben auch Systeme, die dann automatisch Daten generieren, wenn sie bestimmte Informationen erhalten. Also wir haben vor allem im Datenvolumen ein Problem. Wir sprechen jetzt aktuell von ungefähr 180 Zettabyte, die wir an Daten, ein Synonym dafür zu finden, faktisch würde das 256 chinesischen Mauern entsprechen, wenn in diesem Datenkonstrukt jeder Ziegelstein ein Gigabyte wäre. Also nur, dass man so ungefähr eine Vorstellung hat, von wie viel Daten wir da reden. Und die Folge ist, ja, nochmal ein zweites Problem, die Daten kommen auch in wahnsinniger Geschwindigkeit daher. Also früher war das ja größtenteils nicht der Fall. Ich kann mich noch erinnern, als ich ein Kind war, war mein erster Computer ein Amiga 500. Also die Taktfrequenzen dieser Geräte waren halt viel langsamer. Und wenn ich damals eine Diskette eingelesen habe, um ein Spiel zu spielen, dann hat das 15 Minuten gedauert. Also da haben wir mal schön einen Kakao trinken können, bevor das Spiel geladen war mit 64 Kilobyte. Also auch diese Komponente hat sich stark verändert. Und die dritte ist, wir haben jetzt auch unstrukturierte Daten. Also wir haben nicht nur wir haben nicht nur strukturierte Daten in Datenbanken, wie zum Beispiel bei einer SQL-Datenbank, sondern wir haben auch unstrukturierte Daten, wie beispielsweise Social-Media-Daten, Maschinendaten, Wetterdaten, Texte. Also eine E-Mail ist zum Beispiel auch unstrukturiert, ein Twitter-Beitrag. Also wir haben diese drei Bereiche, Volumen, Geschwindigkeit und Variabilität der Daten. All diese drei Bereiche entwickeln sich quasi weiter. Und insgesamt ist aktuell so, dass nur rund 1% der weltweit generierten Daten analysiert werden. Das ist auch der große Vorteil für Unternehmen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, dass man damit einen kompetitiven Vorteil hat, wenn man sich mit der Materie jetzt auseinandersetzt. Andererseits ist es natürlich so, dass diese Daten als Grundlage für fast alle KI-Applikationen die dienen, also sei es eine Alexa, eine Siri, der Rasenmäher-Roboter oder mein Roomba, der mein Wohnzimmer staubsaugt. All diese Geräte basieren auf Machine Learning-Algorithmen oder Modellen, die vor jeweils rund 18 Jahren entwickelt worden sind. Und dann dauert es ungefähr 18 Jahre, quasi genügend Daten vorhanden sind, um das dann in die Praxis umzusetzen und in ein Produkt umzuwandeln. Und ja, und jetzt die letzte große Evolution war natürlich die Erfindung von der generativen KI. Dort vor allem ChatGPT, weil das natürlich extrem viele Nutzer weltweit gefunden hat in wahnsinnig kurzer Zeit. Also 1 Million User in unter einer Woche. Das ist der schnellste Go-Live, der jemals für eine Applikation zu verzeichnen war. Und entsprechend haben wir jetzt hohe Nutzungsraten von künstlicher Intelligenz von fast jedem, der irgendwie einen Computer hat. Verwendet inzwischen schon ein Large Language Modell, also ein großes Sprachmodell, und man hat damit Niederschlag in all unserem Leben gefunden und in unserem Alltag gefunden.
Wie behältst du bei diesen Problematiken und bei diesem exponentiellen Wachstum den Überblick? Weil du musst ja wahrscheinlich auch selektieren, was ist jetzt möglich, was ist nicht möglich und worauf fokussieren wir, weil die Zeit ist ja dann doch begrenzt, die was wir alle haben. Wie gehst du davor?
Ja, ich habe jetzt selber schon quasi Systeme gebaut. Zum Beispiel als Beispiel, also ich habe ein System, das meine Inbox ausliest, dass ich lese Newsletter nicht mehr jeden einzelnen Newsletter, sondern ich lese die automatisch aus und habe dann ein System, das mir automatisch Dubletten entfernt. Dann, wenn jetzt ein Newsbeitrag fünfmal vorkommt, muss ich nicht fünfmal lesen, sondern ich lese den jetzt einmal. Kriege dann eine Art Executive Summary mit einem Link auf die Zielseite, wo der relevante Inhalt steht, dass ich mich dann auch ausführlich damit beschäftigen kann. Und das ist halt so ein Beispiel, dass ich verwende Automatisierung primär, um dort einen Überblick zu behalten. Aber ich habe natürlich auch ein Luxusproblem. Ich bin selbst in der Bubble unterwegs. Also ich muss mir dessen auch immer wieder bewusst werden. Das heißt, all die Menschen, mit denen ich mich beruflich umgebe, die sind alle in dieser Domäne unterwegs. Und da habe ich halt den Vorteil, dass ich profitiere genauso von meinen Kollegen, von meinen Kunden, wenn wir neue Projekte initiieren. Also das hilft mir natürlich auch. Also es wäre jetzt schwieriger, wenn ich in einem Vollzeitjob in einer anderen Domäne wäre und mich da jeden Tag einlesen müsste. Das würde mir jetzt auch nicht weiterhelfen. Ja, und sonst, also mein Social-Media-Content besteht fast nur noch aus künstlicher Intelligenz. Das kann ich ungefähr vergleichen, wie ich damals noch einen Hund hatte. Da ist mein ganzer Social-Media-Content aus Hunden und Hundevideos bestanden. Und jetzt ist halt die künstliche Intelligenz sozusagen und halt Data Science. Das sind so die Topics, die mich so treiben und die Algorithmen haben sich mir schon angepasst sozusagen.
Wie hilfst du Unternehmen konkret weiter? Welches Problem löst du für Unternehmen oder welche Aufgabe übernimmst du für die Unternehmen?
Ja, also vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Ich war vorher bei Swarovski, also ein großer Konzern. Wir haben dort quasi eine Datenplattform implementiert, also ein Data Lake, wie man das heute nennt, um strukturierte und unstrukturierte Daten auszuwerten zu können. Wir haben auch 2 Jahre damit verbracht, verschiedene Use Cases auf den Boden zu bringen. Also Image Recognition, Predictive Maintenance. Also wir haben beispielsweise Instagram-Daten ausgelesen mit Texten, Hashtag-Analysen, Umfrageergebnisse auswerten. Also sehr viele unterschiedliche Bereiche. Nur das Problem war, wenn ich auf eine Konferenz gefahren bin, sei es jetzt Berlin oder Wien oder München, habe ich halt immer dieselben österreichischen Unternehmen gesehen. Also man hat halt gesehen, die Konzerne, die haben Geld dafür, die mittelständischen Unternehmen haben kein Geld dafür. Oder es gibt halt 3 Barrieren quasi. Die erste ist fehlendes Know-how. Das zweite ist, die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern sich ständig. Und das dritte sind die finanziellen Ressourcen. Auch da ist natürlich schwierig, an Return on Investment zu generieren. Und deswegen habe ich damals entschieden, also 2017 initial schon nebenberuflich mich selbstständig zu machen und seit 2020 jetzt hauptberuflich. Und ich unterstütze primär mittelständische Unternehmen und Konzerne einerseits in der Beratung, also was können wir überhaupt mit Daten machen? Also das kann Data Science sein, kann aber genauso künstliche Intelligenz sein. Also um die Use Cases zu identifizieren, dazu führen wir Workshops durch, um diese Use Cases zu extrahieren. Und das Zweite ist dann, ich unterstütze auch bei Implementierungen. Das heißt, es können Datenanalyseprojekte sein, zum Beispiel im Bereich Datenqualitätsanalyse, explorative Datenanalyse oder in der Königsdisziplin die Erstellung eines Machine Learning Modells. Und mit meinen Partnern machen wir auch faktische Implementierungen. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel in der Cloud oder On-Premise eine Infrastruktur aufbauen will, dann habe ich quasi auch ein Team, das reicht von UI, UX-Experten, bis hin zu Softwarearchitekten, Softwareentwicklern, dass wir quasi Infrastruktur aufbauen und dann eben im Big Data Analytics dann erst die Use Cases auf den Boden bringen. Also im Grunde das komplette Portfolio, würde ich sagen, also von der Beratung bis zur Umsetzung. Und in letzter Zeit, also vor allem in den letzten 2 Jahren, ist halt das Thema generative KI extrem explodiert. Also wir müssen jetzt immer eine Abwägung treffen. Wollen wir jetzt eine Dateninfrastruktur, um Daten auszuwerten, oder wollen wir eigentlich in der Essenz eine KI-Applikation kaufen oder erstellen, die ein gewisses Problem löst? Ich nehme ein einfaches Beispiel. Zum Beispiel nehmen wir mal das Thema Rechnungslegung, was ich kriege. Invoices, früher hat man das alles manuell verbucht. Inzwischen gibt es Systeme, die das automatisch übernehmen. Also die lesen die Rechnung aus, die Währung aus, den Betrag aus. matchen das quasi mit meinen ERP-Daten und machen dann automatisch die Überweisung, ohne dass ich dazu noch einen Mensch brauche. Höchstens, um noch vielleicht Rechnungen zu qualifizieren. Aber das ist so, ich würde sagen, das sind die großen Bereiche, wo ich im Moment unterwegs bin. Ah ja, und das Letzte ist Automatisierung. Das ist halt jetzt ganz groß im Thema Agentenstrukturen, Multi-Agentenstrukturen, wo man quasi Workflows automatisiert. Zum Beispiel ein Telefonagent, der automatisch Telefonanrufe entgegennimmt, oder ein E-Mail-Agent, der quasi E-Mails schreibt, oder ein Vertriebsagent, der quasi Leads qualifiziert. All das ist auch schon möglich. Und da gibt es auch schon ganz interessante Ansätze, wenn man das im DSGVO-konform, muss ich dazu sagen, im Unternehmen einsetzen kann.
DSGVO, das war ja nämlich auch so eine Frage von mir gewesen, weil die Daten werden ja immer noch mehr, also wenn man jetzt mal von Daten ausgeht, wie Tracking-Daten auf der Webseite und so weiter, sie sind ja immer noch mehr anonymisierter, würde ich jetzt einfach mal sagen. Kann man mit dem überhaupt noch was anfangen? Ich habe jetzt mal gehört, dass ja quasi jetzt die Überlegung da ist, dass man halt einmal quasi die Cookies ablehnt über den Browser, und dann gilt das für alle Webseiten, die was man besucht. Das ist ja für die Datenerhebung nicht unbedingt gut. Wahrscheinlich.
Ja, also was man sicher sagen kann, also Third-Party-Cookies sind am Sterben. Also das ist definitiv, hat sich schon lange abgezeichnet. Jetzt haben wir den großen Krieg zwischen Google und Apple. Also der neue Safari-Browser blockt quasi Third-Party-Cookies automatisch, der neue Google Chrome genauso. Das heißt, für Marketer wird das schwieriger, ja, das ist richtig. Es haben auch die großen Firmen wie Meta und Google auf die Gerichtsentscheide vom Europäischen Gerichtshof reagiert. Also Google hat ja zum Beispiel 24 Millionen Euro Strafe bezahlt, haben sich dann entschieden, okay, das heißt, wir müssen jetzt im Google Ads-Account und Google Analytics-Account doch einiges umstellen, damit wir halt irgendwie DSGVO-konform werden. Aber was schon bleibt, ist sogenannte Zero-Party-Data, das sind Daten, die der Kunde selbst zur Verfügung stellt, und First- und Second-Party-Data, das sind dann quasi Daten, wo ich meine Einwilligung gebe, dass die quasi im Hintergrund im System gespeichert werden. Und Second-Party-Data wären zum Beispiel Daten, die ich jetzt beispielsweise, ein Kunde hat das gerade von mir gemacht, Kreditkartendaten für den Tiroler Markt im Tourismus. Das heißt, ich kriege dann Einblicke, wie zum Beispiel in Tirol Kreditkarten eingesetzt werden, für welche Produkte, in welchem Volumen. Und das kann ich dann natürlich mit meinen Kundendaten matchen. Für Leute im Marketing und Sales heißt es in Zukunft, Content is more king. Also das Content ist nicht mehr king, sondern more king. Weil ich muss jetzt den Nutzer davon überzeugen, dass er die Daten mit mir teilt. Also im allgemeinen Targeting, also sagen wir mal Awareness-Kampagnen, ist es viel schwieriger geworden. Also, weil ich kann jetzt nicht mehr auf Einkommen oder bestimmte Interest-Categories abzielen. Lookalike-Kampagnen sind auch nicht mehr so einfach möglich. Das heißt, ich muss eigentlich in der Brand-Voice und in meinem Auftritt viel authentischer sein und viel realistischer sein und genau diese Informationen auch meinem Kunden kommunizieren können. Das heißt, dieses Thema wird schwieriger werden. Aber es ist nicht unlösbar. Und was da natürlich auch geht, ist, man braucht da natürlich spezialisierte Systeme, also Cookie Consent V2 ist ein großes Thema im Moment. Und was ganz groß werden wird, ist eben dieses Multi-Attribution Modeling. Das heißt, dass ich ein System habe, das quasi alle Signale aus meinen digitalen Touchpoints konsolidiert und quasi bereinigt. Und das macht es notwendig, dass man weitere IT-Applikationen verwendet. Und das ist, glaube ich, die große Challenge für die Unternehmen. Also die Anzahl der IT-Applikationen explodiert. Und es ist wahnsinnig schwierig, da quasi mit dem Markt mitzugehen.
Du gesagt hast,
ein Thema habe ich noch vergessen. Das ist der EU-AI-Act, kommt jetzt natürlich noch dazu. Das heißt, wir haben jetzt, und leider ist es so, beim EU-AI-Act sind die Strafen doppelt so hoch wie bei der DSGVO. Und die Regelungen greifen jetzt schon. Also wir haben jetzt schon Dokumentationspflichten. Also ich nehme ein Beispiel. Künstliche Intelligenz in der Personalabteilung ist Hochrisiko-KI. Das heißt, wenn ich sowas einsetzen will, bin ich schon in der höchsten Dokumentationsklasse. Und das macht es dann notwendig, dass ich quasi aufgrund einer Gesetzesänderung sehr viel Text schreiben muss und dokumentieren muss, um zu beweisen, was die KI tut, warum ich sie einsetze. Und vor allem, dass sie auch ethisch bereinigt ist.
Es wird es einfacher in der Zukunft, Mario.
Das ist seine Einmutung. Nein, also wir brauchen wahnsinnig, also wir brauchen auf jeden Fall mehr Nachwuchs. Wir brauchen mehr Leute, die sich mit der Materie auskennen. Ich unterrichte ja selbst an der FH Kufstein als externer Dozent und am Management Center Innsbruck. Und man würde jetzt meinen, okay, also die jungen Generationen, die sind quasi mit der Technologie aufgewachsen, die verstehen quasi diese Technologie, das sind sogenannte Digital Natives. Aus der Erfahrung kann ich sagen, die sind Experten in der Anwendung, aber was immer mehr verloren geht, ist das Know-how, was eigentlich im Hintergrund, also unter der Haube passiert. Und das ist schade, weil das ist eine wesentliche Komponente, um einschätzen zu können, ob die KI oder die Datenanalyse korrekt ist oder nicht korrekt ist. Und das ist ein Skill, das man eigentlich schon in der Schule unterrichten sollten. Also zum Beispiel kritisches Denken wird immer wichtiger werden. Je mehr Large-Language-Modelle wir einsetzen, desto wichtiger wird es werden, Aussagen darüber zu treffen zu können, ob das Sprachmodell halluziniert oder nicht und ob diese Aussage richtig ist oder nicht richtig ist. Also das wird ein wichtiges Skillset werden. Aber einfacher wird sicher nicht, ja.
Was denkst du, könnte die wichtigste Entwicklung in den nächsten 2-3 Jahren sein? Die positivste Entwicklung, der du entgegenblickst?
Die Erkenntnis, dass man KI auch nicht, also wir sprechen immer davon, Big Data is the new oil. Ich mag diesen Vergleich ja überhaupt nicht, weil die Analogien zum Öl natürlich teilweise gar nicht stimmen. Also Öl ist ein endliches Gut, Daten sind kein endliches Gut. Öl ist wahnsinnig schwer zu transportieren, Daten sind extrem leicht zu transportieren. Das sind jetzt noch ein paar Beispiele. Aber für mich sind Daten eigentlich eher sowas wie anstelle von Oil, sage ich immer Soil, also Nährboden, wo was Neues wachsen kann. Und ich sehe das durchaus nicht nur geschäftsspezifisch, also quasi auf ein Unternehmen, sondern auch für Themen wie Umwelt, Klimaschutz, Klimawandel, Nachhaltigkeit. Also es sind alles Bereiche, wo wir Datenanalyse und KI genauso einsetzen können, damit quasi die Gesellschaft als Ganzes davon profitiert. Also da sehe ich große Chancen, dass die KI einen entscheidenden Beitrag leisten kann. Genauso wie in einer Medizin. Da sehen wir quasi schon erste Ansätze, zum Beispiel bei der Krebserkennung. Sind die Machine Learning Algorithmen besser als professionelle Ärzte? Das heißt, auch hier wird sich einiges ändern. Also die Systeme werden vorqualifizieren, die Ärzte werden entqualifizieren. Aber viele Prozesse, wie wir sie heute leben, die werden sich gravierend ändern. Also ich habe jetzt gerade von St. Johann beispielsweise das neue Onboarding für die Patienten auf der Klinik mit der Unterstützung von KI. Das ist jetzt so ein Beispiel, wo man sieht, wie sich das alles gravierend ändern wird. Also so Zeiten wie früher, dass wir dann 2 Stunden im Warteraum sitzen und ein Blatt Papier ausfüllen, das wird es nicht mehr geben. Und die große Frage für mich ist dann natürlich, was tun wir mit der frei gewordenen Zeit? Also wenn es tatsächlich so ist, dass die KI so viele Aufgaben ersetzen wird, was tun wir denn mit der Freizeit, die wir gewinnen? Also arbeiten wir dann noch Vollzeit oder was machen wir mit der Zeit? Das sehe ich jetzt nicht im Zeithorizont von 3 Jahren, aber vielleicht im mittelfristigen Horizont wird das auf jeden Fall ein interessantes Thema werden.
Wo siehst du die Grenze der Datenerhebung? Also bis wohin darf man denn eigentlich gehen beim Datensammeln und wo hört dann wirklich für dich, sage ich jetzt mal, auch der Spaß auf? Weil mein Edward Snowden ist zwar schon einige Jahre her, aber das war ja auch etwas, wo halt, die wurden zwar, das muss man ja sagen, also diese ganzen Telefondaten, die waren ja anonymisiert, aber trotzdem, dass das ja anonymisiert war, kann man ja da wahnsinnig viel rauslesen und sehr, sehr viele Rückschlüsse ziehen. Also man muss auch sagen, anonymisierte Daten können hochgefährlich sein. Und wo siehst du die Grenze?
Ja. Ja, für mich gibt es 2 Grenzen. Das eine ist der gesetzliche Rahmen, wobei mir natürlich auch schon Projekte untergekommen sind, wo man sagen muss, die sind nicht DSGVO-konform. Und das zweite, als Data Scientist lernt man auch einen sogenannten Code of Ethics. Warum? Weil es leider so ist, wenn es keine gesetzliche Regelung gibt, dann greift die Ethik. Und wenn ich quasi den Anwendern keine Ethik beibringe, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass Ethik in der Praxis gelebt wird. Das Problem haben wir schon. Also früher war zum Beispiel Ethik in der Softwareentwicklung, das war ein Wahlfach. Sehr viele Softwareentwickler haben zu mir gesagt, das ist unser Religionsfach, da lassen wir uns immer davon befreien. Das heißt, fast keiner der Softwareentwickler die zurzeit am Markt tätig sind, hat eine ethische Ausbildung, kann ethische Entscheidungen treffen. Das ist ein Problem, weil das schlägt sich im Code nieder. Also wenn jemand eine Entscheidung treffen muss, dann wird er entweder von seinem Chef gezwungen, also diese Situation hatte ich auch schon, oder man sagt dann eben nein und sagt, das ist mit meinen persönlichen ethischen Standards nicht vereinbar. Ich habe hier ein Beispiel, ein sehr großer österreichischer Versicherer ist mal auf mich zugekommen und die wollten zum Beispiel Sterbedaten auslesen, also Sterbebildchen. Da wollten sie quasi wissen, okay, welche Person ist gestorben, wann ist die gestorben. Aber besonders interessant wäre der Vermerk auf die Familienmitglieder gewesen und dann quasi dort ein Netzwerk aufzubauen, eine Art Todes-CRM, wo man quasi speichert, wer gestorben ist, wann die Leute gestorben sind und in welcher Beziehung diese Personen zu Familienmitgliedern stehen, die vielleicht im Versicherungsakt aktiv sind. Und das war so ein Projekt, das ich abgelehnt habe. Also das kann ich mit mir nicht vereinbaren, obwohl es hier keinen gesetzlichen Rahmen gibt, dass man die Daten nicht verarbeiten könnte, weil die betroffenen Personen, zumindest die gestorbenen Personen, ja tot sind. Bei den Familienmitgliedern kann man jetzt wieder streiten. Aber eben, ich sehe die zwei Bereiche extrem wichtig und deswegen versuchen wir auch Ethik quasi an der Fachhochschule und den Universitäten zu lernen und das auch als Pflichtfach zu hinterlegen. Einfach, dass man versteht, welchen Impact sowas haben kann. Und wir sehen das ja schon. Also es gibt viele Entscheidungen von Machine Learning Modellen, die nicht in Ordnung sind. Wie zum Beispiel der AMS-Algorithmus, den wir jetzt ja in Österreich haben, der ja hochkritische Entscheidungen getroffen hat auf Basis von Daten, die einfach uralt sind und dort Frauen beispielsweise dezidiert benachteiligt hat.
Vielleicht darf ich da noch ganz kurz auf den ersten Fall eingehen. Was macht man dann genau mit den Daten? Also das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, weil wenn jetzt eine Person verstirbt, das heißt, man analysiert, wer steht auf der Pate oben, oder? Also habe ich das richtig verstanden? Man schaut, da steht dann zum Beispiel, der hat es auf der Pate als Sohn zum Beispiel und dann versucht man, die zu kontaktieren und in die Versicherung hineinzubekommen mit irgendeiner Versicherung oder was?
Nein, es hat ja schon Fälle gegeben, wo quasi der Tod eines Familienmitglieds nicht gemeldet wurde, beispielsweise, oder verzögert gemeldet wurde. Oder in Italien haben wir das auch gesehen. In Italien gab es großen Versicherungsbetrug. Da wurden quasi Personen genannt, die tot sind. Also der Schadenspartner war quasi verstorben, aber erst vor kurzem. Und das sind halt lauter so Beispiele, wo natürlich Fraud zieht. Und natürlich haben die Versicherer, je mehr Daten sie bekommen können. Also natürlich ist es für einen Versicherer super interessant zu wissen, wann der exakte Sterbezeitpunkt eines Familienmitglieds war, weil das kann ja auf Polizen Auswirkungen haben. Also es kann sein, dass der Verstorbene selbst versichert war oder Familienmitglieder versichert sind und dann kann ich quasi die Daten verwenden, um eigene Versicherungspakete zu definieren. Ich könnte aber natürlich noch viel mehr machen. Also ich könnte natürlich auch sagen, wer ist überhaupt beerdigt worden oder wie sind die Umstände? Ist da irgendwas erwähnt im Text? Wenn zum Beispiel steht, nach langer Krankheit verstorben, dann ist das natürlich für einen Versicherer dann schon interessant zu wissen, weil dann kann man sagen, okay, wenn 3 von 5 Familienmitgliedern nach langer Krankheit verstorben sind, dann könnte da Krebs in der Familie grassieren. Und das wäre dann für den Versicherer wieder interessant zu wissen.
Kommen da die Unternehmen selbst darauf, auf solche Ideen, oder sind da meistens auch Berater im Hintergrund? Oder geht da jetzt einfach ein Unternehmen hin und sagt, wir können ja sicher irgendwas mit den Daten machen und wir lassen uns jetzt da was ein?
Also ich glaube, die Ideen tauchen überall auf. Ich habe sehr oft, dass es Berater gibt oder beratende Unternehmen, die quasi Ideen haben. Wir haben aber auch oft so Berater, die quasi der Geschäftsführung was zuflüstern. Also das sind dann halt persönliche Freunde oder Leute, die quasi in dem Umfeld tätig sind. Da haben wir oft das Problem, dass die oft nicht verstehen, was das bedeutet, sowas umzusetzen. Und dann wird halt nicht reflektiert. Also es gibt dann keine Instanz, die dann quasi mal die Frage stellt, wollen wir das wirklich machen? Sondern es werden dann sehr schnell Angebote eingeholt und versucht auszuloten, was das kosten könnte. Und zum Beispiel in dem Fall, das war dann schon eine interessante Diskussion, weil ich dann gesagt habe, ich kann das mit meinen ethischen Standards nicht vereinbaren. War halt die erste Frage, warum? Und dann ist halt so quasi, da ist halt nie gegengeprüft worden, warum man überhaupt auf diese Idee kommen könnte. Das ist dann schon interessant, also, dass da nie diese ethische. Aber das zeigt ja nur, dass eben das Thema Ethik quasi faktisch nicht gelehrt wurde. Also dann gibt es auch die Frage nicht.
Wie würdest du jetzt vorgehen bei jemandem, der was keine ethischen Standards hat, aber eine finden möchte? Was würdest du dem raten, Mario?
Eine Ethikschulung gehen. Also wir haben schon sehr gute Ausbildungen, glaube ich, auch sogar in Tirol. Also es gibt vom WIFI gibt es schon Ausbildungszweige, vom BFI gibt es Ausbildungszweige. Es gibt verschiedene andere Institutionen. Ich glaube, die Wirtschaftskammer hat auch schon was. Also das wäre mein Tipp, sich einfach mal in einen Kurs setzen. Viele dieser Kurse sind ja über den Skill-Check. Also gibt es von der Forschungsförderungsgesellschaft in Österreich den sogenannten Skill-Check, wo ich quasi 50% meiner Ausbildungskosten bis 5.000 Euro fördern lassen kann. Das heißt, ich kann mich eigentlich dezidiert immer weiterentwickeln, kriege das vom Staat gefördert und dann suche ich mir einfach einen Kurs raus, der dazu passt. Und Ethikkurse gibt es wirklich gute. Sonst gibt es auch, wenn man jetzt der englischen Sprache mächtig ist, sehr gute Online-Kurse, zum Beispiel von der University of Stanford, von der University of Harvard, von OpenAI gibt es inzwischen eine Ausbildungsplattform und IBM, Microsoft, Google, Andrew, Ngu. Also es gibt wahnsinnig viel Material, das man auch gratis konsumieren kann, wenn man jetzt das Geld nicht ausgeben will.
Angenommen, man hat einen Bienenstock. Welche Daten könnte man denn da erheben, lieber Mario, lieber Imker?
Ja, so ein Zufall. Ja, es ist also quasi ein Steckenpferd von mir. Also ich habe mit vor jetzt 3 Jahren eine Imkerausbildung angefangen. Ein Neo-Imker sozusagen. Ich muss auch sagen, ich bin im Verein, glaube ich, einer der Jüngsten, trotz meiner jenseits der 40 Jahren. Das ist ganz interessant. Und ich habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen, ich kombiniere jetzt mein Hobby mit meinem Beruf, das heißt Data Science mit der Imkerei. Und auf die Idee bin ich eigentlich gekommen. Wir haben in der Imkerei so ein Sprichwort, frag 3 Imker, dann kriegst du 5 Meinungen. Es ist wirklich interessant, dass jeder persönliche Meinungen hat. Und das ist eine der Disziplinen, wo zu meinem großen Erstaunen bestwissenschaftliche Ergebnisse komplett ignoriert werden. Also wir haben sehr gute Bienenforschungsinstitute in Österreich, zum Beispiel Universität Graz, Universität Wien, aber auch in Innsbruck. Und diese Ergebnisse werden aber immer abgetan. Also das hat keinen Realitätsbezug, das kann man faktisch nicht anwenden. Und ich bin halt ein Freund, der Sachen gern misst. Also ich sage halt messen, messen, messen. Das heißt, wenn mir jemand eine Arbeitsanleitung gibt und sagt, das musst du machen, damit du das erzielst, dann will ich das halt messen. Und deswegen ist mein Schritt jetzt quasi aktuell, statt ich meine Bienenstöcke mit Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren aus, mit einer Wetteranlage. Und die Königsdisziplin wird quasi ein Machine Learning Algorithmus, der mit einem Raspberry Pi und einer kleinen Kamera Bienen zählen kann. Also Bienen, die quasi in den Stock reinfliegen und in den Stock wieder rausfliegen. Und damit Ableitungen über die Population im Bienenstock geben können, was indirekt auch eine Aussage zulässt, wie gut es den Bienen geht.
Wie lange benötigt so ein Projekt, dass man das auch installiert und wirklich Go Live bekommt? Wie funktioniert sowas? Wie dauert sowas?
Also mir war wichtiger, möglichst kostengünstiges System zu implementieren. Es gibt nämlich schon spezialisierte Systeme für gewerbliche Imker, also jenseits der 50 Völker. Die Geräte kosten aber mehrere tausend Euro, die sind dann aber extrem genau. Also die zählen quasi jede einzelne Biene, wir können quasi sogar den Pollen bestimmen, der an den Beinen klebt und erkennen lebendige Bienen von toten Bienen. Also die sind extrem gut, aber die werden halt zurzeit Forschungszwecke eingesetzt und das war nicht meine Zielgruppe. Meine Zielgruppe ist quasi der einfache Imker. Das heißt, das Ziel war quasi Raspberry Pi 5 in dem Fall mit einer kleinen Kamera. Also die ist nicht mal einen Zentimeter groß. Insgesamt ist das Investitionsvolumen wahrscheinlich um die 200 Euro, wahrscheinlich günstiger sogar, also zwischen 170 und 190 Euro. Die Challenge ist eigentlich das Machine Learning Modell. Also es gibt schon sehr viele Modelle, zu meiner Überraschung. Und ich wollte jetzt aber quasi ein Modell, das quasi on edge, also bei mir stehen die Bienenstöcke im Wald, ich habe da wahnsinnig schlechten Internetempfang, direkt auf dem Raspberry Pi laufen. Und da, das ist halt die Schwierigkeit, weil ich habe wenig Hardware. Und da ist gar nicht so leicht, das richtige Modell zu finden. Ich bin jetzt ungefähr seit einem Jahr an dem Projekt dran. versuche das jetzt endlich mal abzuschließen. Ich habe es lange vor mir hergeschoben. Aber ich würde mal sagen, wenn man Vollzeit an so einem Projekt arbeitet, kann man das in 3 bis 6 Monaten auf den Boden bringen. Bei mir hat es jetzt ein bisschen länger gedauert, weil ich natürlich hauptberuflich was anderes zu tun habe. Aber ja, also das ist ein schönes Beispiel, wo man quasi Data Science auch für die Umwelt einsetzen kann.
Gibt es sonst noch irgendwelche Daten, die was man vom Bienenstock auswerben könnte, die was relevant sind?
Ja, klar. Honig, also für den Imker ist natürlich auch die Honigproduktion interessant. Das heißt, in letzter Instanz, wie schwer ist der Bienenstock? Wie viel Gewicht sind Bienen? Wie viel Gewicht ist Honig? Und man könnte ein Prediction-Modell aufstellen, das quasi bestimmt, wie sieht denn meine Honigproduktion in der Zukunft aus? Also auf Basis der Parameter, die ich für den Bienenstock habe, wie groß würde meine Ernte dann im Sommer ausschauen? Da gibt es auch schon Ansätze, das zu bewerten. Interessanterweise ist Bienenwachs ja ein sehr interessantes Produkt, weil der Preis für Bienenwachs teilweise höher ist als für Honig. Also wenn ich Bienenwachs als Bio-Bienenwachs verkaufe oder für kosmetische Produkte, beispielsweise Propolis, das ist jetzt ein Segment, das ich mir nächstes Jahr anschauen werde. Also es gibt zum Beispiel Hundepfotenbalsam mit Propolis, wo man sehr gute Margen anwenden kann. Oder was auch in Österreich jetzt gerade großes Thema ist, ist Met, also Honigwein, der quasi gebraut wird. Und da schmeckt man zum Beispiel die Blüte aus dem Met heraus. Also kann ich sagen, war das so Blütenhonig, war das ein Waldhonig, war das irgendwas anderes? Also gibt es schon erste Winzer, die quasi dort eigene Honigsorten, Honigweinsorten entwickeln. Ja, das ist das eine. Und das andere ist natürlich Umwelteinflüsse. Also ich kann natürlich sagen, wenn die Hälfte meiner Bienen am Abend nicht zurückkommen, dann waren wahrscheinlich Pestizide im Einsatz. Und was uns besonders trifft, ist der Klimawandel. Also wir hatten letztes Jahr eine Saison, wo wir vor allem im Frühling auffüttern mussten, weil es zu kalt war. Also die Bienen waren schon aktiv, sind schon ausgeflogen und plötzlich kam ein Kälteeinbruch. Das ist aber etwas, was die Bienen noch nicht verstehen. Also ich habe dann quasi im Frühling schon Verluste wegen dem Klimawandel und muss dann auffüttern, obwohl das gar nicht Saison ist zum Auffüttern. Und das sind so Sachen, da sieht man auch, wie der Klimawandel sich auf den Bienenstock auswirkt. Also wir haben da schon gravierende Probleme schon. Also letztes Jahr war ein sehr schlechtes Jahr. Heuer zu Weihnachten wird sehr wenig Honig verfügbar sein, der aus Österreich stammt, weil wir einfach ein sehr schlechtes Jahr hatten. Okay.
Mario, 3 Fragen hätte ich noch an dich.
Sehr gern.
Wir haben jetzt ja viel über Daten gesprochen und die alles entscheidende Frage ist, gibst du gerne deine Daten her?
Ich muss sagen, ich habe da einen ziemlichen Mindshift durchlaufen. Also ich habe mir für nächstes Jahr ein neues Thema vorgenommen und zwar ist es die digitale Souveränität. Es gab nämlich einige Entscheidungen amerikanischer Konzerne, die ich so nicht teilen kann. Also ein Beispiel, meine gemieteten Kindle-Books werden jetzt geändert, weil dort quasi von der Konzernzentrale neue Regelungen vorgeschrieben wurden. Das finde ich eine sehr bedenkliche Wendung. Und das zweite ist das Thema Ads. Also ich mag keine Ads auf meinem Kühlschrank haben und ich mag auch keine Ads auf meinem Fernseher haben. Also ich will zumindest als Person und Konsument entscheiden können, wo ich was sehe. Und deswegen wird das Thema digitale Souveränität für mich nächstes Jahr ein Fokusthema werden. Und ich werde auch mich sehr viel damit auseinandersetzen, wie quasi Konsumentinnen und Konsumenten wieder Eigentümer ihrer eigenen Daten werden können. Und einfach mal Alternativen aufzeigen. Ich finde, das ist auch für Europa wichtig. Also es gab ja auch von der Europäischen Kommission eine Vorgabe dazu, dass einfach zu viel von amerikanischen Konzernen dominiert ist. Und die Frage ist, wie wir hier in Europa quasi ein Gegengewicht gestalten wollen. Und an diesem Thema möchte ich ganz bewusst arbeiten. Und das Zweite ist eben auch Open Source. Also was kann man mit Open Source alles machen? Ist es immer notwendig, ein riesiges Sprachmodell zu verwenden oder gibt es nicht Ansätze, wo man quasi spezialisierte kleine Sprachmodelle verwenden kann? Das sind so Themen, wo man quasi sich gut überlegen sollte, welche Daten man teilt, mit wem man die Daten teilt. Ich bin jetzt nicht grundsätzlicher Gegner davon, dass sie geteilt werden, aber man sollte einfach wissen, wohin die Daten gehen und für was sie verwendet werden.
Welche Daten schaust du dir am liebsten an? Was sind deine Lieblingsdaten?
Ja, ich sag mal, also die aufgeräumtesten Daten sind wahrscheinlich Marketingdaten. Marketing-Systeme sind was? Also man hat wenig Missing Values, man hat wenig Leute, die schwer interpretierbar sind. Also Click-Through-Rate, Opening-Rate, Add-to-Cart, das sind alles sehr eindeutige KPIs, die sehr einfach auszuleiten sind. Das heißt, da muss man wenig Zeit in diese Datenqualität investieren, weil die Daten sind meistens extrem gut aufgeräumt. Dasselbe ist auch bei Banken und Versicherungen, die haben sehr hohe gesetzliche Standards. Ganz anders schaut es zum Beispiel in der Produktion aus. In der Produktion sind Daten meistens, ist die Datenqualität meistens nicht so prickelnd. Da muss man sehr viel Zeit in den Teil investieren. Ich muss aber sagen, ich finde das auch spannend, also quasi in Daten hineinzuschauen und zu sagen, okay, welche Defizite gibt es da, worum gibt es diese Defizite überhaupt? Aber ja, ich finde es immer spannend, wenn man Unternehmensdaten mit externen Daten mappen kann, also sogenannte Open Data, die der Staat zur Verfügung stellt oder andere Anbieter zur Verfügung stellen, und das dann quasi mit bestehenden Algorithmen kombiniert. Und da gab es ein schönes Beispiel letztes Jahr, zum Beispiel der Spar, Wetterdaten in die Vorhersage von Verkauf von Produkten integriert, was den Algorithmus erheblich verbessert hat, weil irgendwie ist es ja auch logisch, wenn es schön Wetter ist, wollen die Leute grillen und dann braucht man Bier und Limonade und Fleisch und vegane Lebensmittel und wenn die nicht auf Lager sind, dann kann ich es halt nicht verkaufen. Und dann ist halt schön, wenn man die richtigen Artikel zur richtigen Zeit am richtigen Ort auf Lager hat, damit ich halt den Umsatz machen kann. Also das finde ich ganz spannend.
Die letzte Frage, Mario, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
Was möchte ich noch sagen? Gute Frage. Also ich merke, dass am Markt gibt es, sage ich mal, drei Fraktionen. Die ersten haben Angst vor künstlicher Intelligenz. Die zweiten sind Befürworter der künstlichen Intelligenz und die dritten sind agnostisch, wobei die Verteilung meistens nicht Drittel, Drittel, Drittel ist, sondern eher, würde ich sagen, 40, 40, 20, also 20 agnostisch, 40 dafür, 40 dagegen. Letztlich werden wir diesen Trend nicht mehr aufhalten können. Das heißt, jeder von uns, jeder Job, jede Industrie wird von künstlicher Intelligenz früher oder später betroffen sein. Und je früher man sich mit der Materie auseinandersetzt, desto besser. Also auch hier bin ich wieder bei den Stoikern, wo ich sagen würde, konzentriere dich auf das, was du beeinflussen kannst, vor allem auch im Bereich der künstlichen Intelligenz und Datenanalyse und ignoriere alles andere.
Das sind sehr, sehr gute Worte, ja, dass man sich wieder auf den Einflussbereich besinnt und schaut, was kann man jetzt tun und wie kann man auch, wenn man das erkennt, worauf man sich fokussieren kann, auch aktiv mitgestaltet, weil dann kann man ja auch immer einen Beitrag zur Zukunft leisten. Also ich bin ganz gespannt, wie es in deinem Bereich weitergeht, auch mit den Bienen. Weiterhin viel Erfolg als Neo-Imker. Ich bin mir sicher, wir hören uns mal wieder, sofern es den Podcast noch gibt. Und
schön in der Open.
Ich hoffe auch, ich hoffe auch. Auf jeden Fall, ich glaube, in deinem Markt gibt es auf jeden Fall immer was zu erzählen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin alles Gute, lieber Mario. Und vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Dankeschön.
Ebenfalls, Robert. Danke für die Einladung. Ich habe es sehr genossen und ich hoffe, wir hören uns auch bald wieder.
Danke, bis bald.
Bis bald.